Unseren Text finden wir im Jakobus 4, Vers 1 bis 12. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet, ihr könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Kriege, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ist ein Freund der Welt? Und es sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet, eifersüchtig sehne er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und erwerft euch nun Gottes Widerstehen. Entschuldigung. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und Trauer und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhören. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wer aber das Gesetz richtet, ist nicht ein Täter, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Wir werden gewarnt, einander zu richten. Das Gesetz wird hochgehalten, aber das Gesetz ist letztlich nicht das, was uns frei macht. Denn das Gesetz zeigt uns auf, dass wir alle schuldig sind, dass wir alle Sünder sind und eigentlich dem Gesetz nicht folgen. Jesus sagt, wer im Herzen die Frau eines anderen begehrt, Wer die Frau eines anderen begehrt, der hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Nehmen wir das erste Gebot. Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von aller Denkkraft und mit allem, was dir zusteht. Und das zweite, den Nächsten wie dich selbst. Wer von uns kann sagen, dass er das immer einhält? Das Gesetz zeigt uns auf, dass wir schuldig sind. Und das, was uns rettet, das ist nicht, dass wir das Gesetz halten, sondern dass wir begnadigt sind. Das Gesetz zeigt uns, dass wir Sünder sind. Und das ist die Aufgabe des Gesetzes. Wir sind Sünder und ermangeln des Ruhms, den wir vor Gott haben sollten. Aber er ist ein liebender Vater, der es gnädig mit uns meint, der uns vergeben will und der weiß, dass wir Sünder sind. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat. Was für eine Liebe. Aber eine Warnung für uns, den Nächsten nicht zu richten. Denken wir daran. Gott hat jeden von uns, der Jesus nachfolgen will, angenommen. Wer sind wir, dass wir dann einander nicht annehmen? Weil wir vielleicht unterschiedliche Ideen oder unterschiedliche Erkenntnisse haben über die Schrift. Der eine denkt so, der andere so. Aber das, was wir gemeinsam haben, nämlich, dass Christus uns angenommen hat, dass Gott uns angenommen hat, das soll uns einen. Und dann, wenn Gott uns alle annimmt, dann sollten wir auch einander annehmen und es aushalten können, dass der eine oder andere in einigen Fragen eine andere Meinung hat als wir. Gott hat uns aber nicht allein gelassen. Er hat uns seinen Geist gegeben und der Geist hilft uns, mehr und mehr zu verstehen, was Gott meint, wie er ist, seine Wesensart. Und in dem Maße, wie wir das erkennen, werden wir wachsen im Glauben. Und das Vertrauen dürfen wir haben, dass der Glaube wächst und gefestigt wird, weil der Geist Gottes in uns wirkt. Lasst uns jetzt zusammen beten und ich bitte Herbert, das Gebet zu beenden. Großallmächtiger Herr, lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass du uns angenommen hast. Und wir erkennen, dass wir dem Gesetz nicht Genüge tun können. Du sagst, wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der hat sich schon an ihm vergangen. Und wie schnell geht es über unsere Zungen, dass wir etwas sagen, was uns hinterher leid tut, aber wir können es nicht zurücknehmen. Aber du bist gnädig. Du liebst uns so sehr, dass du uns alles gegeben hast. Das Liebste, was du hast, deinen Sohn, hast du gegeben für uns. Wir staunen über diese unermessliche Liebe, mit der du uns begegnest. Und wir staunen über die Gnade, die du jedem gewährst, der sich dir zuneigt. Hilf uns, dass wir diese Gnade auch untereinander praktizieren, dass auch wir einander vergeben von Herzen, da wo wir einander schuldig geworden sind. Und wir danken dir, Vater, dass dein Sohn das alles bewirkt hat, weil er an das Kreuz gegangen ist. Wir wollen dich loben und ehren, Vater, für das, was du bist, unser Gott und unser Herr, und sind dankbar für die Gnade, die wir haben durch deinen Sohn. Und wir beten in seinem Namen zu dir.
Den Predigtext habt ihr jetzt ja gehört aus Jakobus Kapitel 4. Ich wollte jetzt zwei zentrale Punkte behandeln heute. Und zwar einerseits, also zwei Verse oder drei Verse im Prinzip. Einen hat Joachim jetzt schon ein bisschen behandelt nach der Lesung. Und den zweiten, dem ich mich da jetzt zuwenden wollte, ist Vers 4. Und zwar heißt es hier, ihr Ehebrecherinnen, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer ist nun ein Freund der Welt, wer nun ein Freund der Welt sein will, der wird Gottes Feind sein. Und ja, die Elberfelder Übersetzung, die sagt nur, ihr Ehebrecherinnen. Ich habe mich dann gefragt, ja, sind jetzt nur die Frauen in der Gemeinde gemeint? Oder was ist da? Warum weiblich? Warum ihr Ehebrecherinnen? Luther übersetzt die Abtrünnigen, aber warum? Und in dem Fall ist nämlich die Elberfelder wirklich ganz genau am Text dran. Warum ihr Ehebrecherinnen? Und dazu muss man zunächst mal ins Alte Testament schauen, ganz kurz. Dort wird ja das Volk Gottes, Israel, als die Braut Gottes bezeichnet. Und da gibt es einen Propheten, den er auserwählt hat, und zwar ist das Hosea. Den hat er beauftragt, eine Hure zu heiraten. Gott gibt ja immer Symbole. Und seine Frau, mit der er dann einen Sohn, eine Tochter und noch einen Sohn gezeugt hat, ist aber von ihm weggelaufen, immer wieder ihren Liebhabern hinterher, weil sie eben mehr erwartet hat von ihm. Mehr Versorgung, mehr Geld, mehr Flachs, mehr was auch immer zur damaligen Zeit eben so gehandelt wurde. Und das war ein Bild das Gott dem Volk gegeben hat. Weil so wie sie bei ihm eigentlich alles hätten, alles kriegen würden, was sie brauchen, laufen sie doch ihren Liebhabern hinterher. Und deswegen ihr Ehebrecherinnen. Und so wie im Alten Testament die Braut Israel war, ist auch zur Zeit des Neuen Testaments Jesus der Bräutigam und die Gemeinde die Braut. Und deswegen bezeichnet das hier in Jakobus er als Ehebrecherinnen. Also ihr brecht die Ehe mit eurem Bräutigam Jesus, wenn ihr euch irgendwelchen Dingen hinterherlauft. Wenn ihr irgendwelchen Dingen in der Welt hinterherlauft, wo ihr euch mehr erwartet, wo ihr euch Dinge erwartet, die euch Gott sowieso zur Verfügung stellt. Ja, das können jetzt natürlich finanzielle Dinge sein. Man sagt, ich erhoffe mir, ich brauche mehr Geld oder ich wünsche mir mehr Geld, damit ich mir dies und das und jenes leisten kann. Das kann aber durchaus auch emotionaler Natur sein, dass es mir ein Partner wichtiger ist, ein Ehepartner wichtiger ist als die Beziehung mit Gott oder irgendetwas anderes. Ich laufe von Gott weg, weil ich mir von anderen das erwarte, was Gott mir sowieso zur Verfügung stellen würde. In 2. Korinther, Kapitel 11, schreibt Paulus an die Korinther, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Also die Gemeinde ist die Braut, die Jesus dem Bräutigam zugeführt wird. Und dann schreibt Paulus aber weiter, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Und das ist ein Wesenspunkt, den wir einfach uns merken müssen, den wir auf dem Schirm haben müssen. Und dazu möchte ich eine Geschichte vorlesen aus dem Alten Testament, und zwar aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 17. Hier legt Gott dem Propheten ein Rätsel vor für das Volk. Und zwar sagt er Folgendes. Du Menschenkind, lege dem Haus Israel ein Rätsel vor und erzähle ein Gleichnis und sage, so spricht der Herr Israels. Ein großer Adler mit großen Flügeln und langen Schwingen und voll bunten Federn kam auf den Libanon und nahm den Wipfel von der Zeder, brach den obersten Trieb ab, brachte ihn ins Krämerland und setzte ihn in die Kaufmannsstadt. Er nahm auch von dem Samen des Landes und pflanzte ihn als Weide in gutes Land, wo viel Wasser war. Und es wuchs und wurde ein ausgebreiteter Weinstock mit niedrigem Stamm. Denn seine Reben bogen sich zu ihm hin und seine Wurzeln waren unter ihm und es wurde ein Weinstock, der Äste bildete und Zweige trieb. Das heißt, der Adler mit vielen bunten Federn, das war natürlich Gott. Und er hat die Spitze von einer Zeder abgebrochen und in fruchtbares Land gesetzt. Und dann wuchs ein Weinstock. Und weil alle Versorgung da war, es war genug Wasser da, es war genug Licht da, alles war vorhanden, deswegen wurde es ein schöner Weinstock, der auch Früchte trug. Und jetzt kommt der zweite. Und da war ein anderer großer Adler mit großen Flügeln und vielen Federn, und sieh, der Weinstock bog seine Wurzeln zu ihm hin und streckte seine Reben gegen ihn aus, damit er gewässert würde vom Platz, wo er gepflanzt war. Und das ist der zweite Adler, ist die Versuchung. Ist der Satan, der kommt, der die Menschen versucht, sie von Gott wegzuführen. In dem Fall ist es wunderbar gelungen, dem Satan, die Menschen, das Volk Israel, wegzuführen von Gott. Ja? Weil der Weinstock, der zuerst gepflanzt war und alles hatte, wendete sich zu einem anderen hin, weil er dort noch mehr Wasser erhoffte und noch mehr zu bekommen als das, was er sowieso zur Verfügung hatte. Und davon schreibt auch Jakobus. Das heißt, wir haben alles bei Gott. Wir werden von ihm versorgt, von Gott. Warum erhoffen oder erwarten wir uns mehr? Was sagt denn Jesus zu uns in Kapitel 6 des Matthäusevangeliums? Er sagt zu uns, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also, wenn du eine Wohnung hast, wird dir Gott nicht noch eine zweite und eine dritte Wohnung anbieten, sondern er wird das sorgen, was du noch für Probleme hast. Vielleicht hast du nichts zu essen und zu trinken. Er wird dir genau das geben, was du brauchst. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn der da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, der ihn ein Brot bittet, einen Stein bitte? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange bitte? Also Gott gibt genau das, was du auch brauchst, und er weiß, was für Bedürfnisse wir haben. Aber er möchte von uns darum gebeten werden. Und wir sollen nicht irgendwo anders suchen. Wir sollen nicht irgendwo anders hingehen, um uns danach auszustrecken, sondern wir sollen bei Gott nach den Dingen suchen. Ansonsten sind wir Ehebrecherinnen. Alle zusammen Ehebrecherinnen, wenn wir Gott die Treue brechen oder unserem Bräutigam Jesus die Treue brechen und in der Welt nach Dingen suchen, die uns scheinbar befriedigen. Und diese Warnung gibt Jakobus hier uns mit auf den Weg, dass wir da aufpassen sollen, dass wir uns nicht verführen lassen sollen. Fakt ist, dass wir verführt werden. Das ist ein geistliches Faktum. Der Versucher ist da, er kommt und er versucht die Menschen. Und Gott lässt die Versuchung zu. Gott lässt das zu, dass jeder Einzelne versucht wird, weil wir auch trainiert werden sollen. Nein zu sagen, trainiert werden sollen, dem Teufel zu widerstehen. Im Vers 7 heißt es ja, so seid Gott untertan, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Das heißt, der Teufel, dem sind Grenzen aufgelegt. Wir als Christen haben die Macht, durch den Heiligen Geist, Nein zu sagen, Stopp zu sagen, weiche von mir, Satan, ich möchte das nicht, dann flieht er auch. Und du hast wieder deine Ruhe und du bist stehen geblieben und kannst eben deinen nächsten Schritt gehen mit Jesus zusammen. Und im zweiten Abschnitt, den ich mich widmen wollte, ist Vers 11 oder sind die Verse 11 und 12. Hier heißt es, redet nicht gegeneinander, Brüder. Wer gegen seinen Bruder redet und seinen Bruder richtet, der redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber, der retten und verdammen kann. Wer bist du, der du deinen anderen richtest? Das ist wahrscheinlich schon ein relativ großes Problem überhaupt in der Christenheit, den anderen zu richten, dem anderen zu sagen, dass er auf dem Holzweg ist, dem anderen zu unterstellen, Falsches zu tun, Falsches zu denken. Es geht so schnell, ja, dass man selbstgerecht ist. Man hat den Balken im eigenen Auge, dieses große Ding, sieht nicht, und kümmert sich aber um den Splitter im Auge des anderen. Und Jesus sagt ja, wir denken, dass der andere hat den Balken im Auge und man selber hat nur den Splitter. Jesus dreht das Ganze und sagt, nein, du selber hast den Balken. Nimm zuerst den Balken raus, das große Ding aus deinen eigenen Augen, und dann kümmere dich um den kleinen Splitter im Auge deines Nächsten. Verunglimpft nicht. Verunglimpft nicht oder redet nicht schlecht übereinander. Das Wort aus dem Griechischen heißt Katalena und meint so viel wie schwatzen, gedankenlos daherreden, verleumden, übel nachreden. Und das sind diese Dinge, die so schnell passieren. Man ist zornig auf jemanden, man hat schlechte Gedanken über jemanden und schon richtet es ein unglaubliches Feuer an. Es gab einen Philosophen, einen griechischen Philosophen, ich habe den Namen nicht mehr, der hat zu seinem Diener gesagt, bitte, ich möchte, dass du heute auf den Markt gehst und das Beste kaufst und das zum Mittagstisch kredenzt quasi. Und er ging auf den Markt und kaufte Zunge. Und dann gab's Zunge. Und im ersten Gang und im zweiten Gang und irgendwann war der Philosoph schon traurig und beim dritten und vierten Gang wieder Zunge. Und er hat zu ihm, zu seinem Koch gesagt, wieso gibt's nur Zunge? Und er hat zu ihm gesagt, ich soll das Beste kaufen, das es gibt. Die Zunge ist das Beste. Mit ihr loben wir, mit ihr, wir können so aufbauen und ermutigen und den anderen stärken. Wir können unsere Liebe dem anderen ausdrücken. Es ist das Beste, was es gibt. Am nächsten Tag hat der Philosoph zu seinem Koch gesagt, ich möchte, dass du heute das Schlechteste holst vom Markt, das es gibt. Und ihr könnt euch wahrscheinlich alle vorstellen, was es wieder gab in mehreren Gängen. Es gab wieder Zunge. Genau mit dieser Zunge zerstören wir, können Menschen in unglaubliche Tiefs stürzen. Wir können verletzen, wir können unbedacht daherreden, wir können Dinge sagen, die wir vielleicht auch im Nachhinein bereuen oder hoffentlich bereuen, aber die beim anderen sehr viel anrichten. Unterstellungen, bösartige Verleumdungen, etc., etc. Gedankenlos daherreden ist eine der Übersetzungen. Und das sollen wir eben nicht tun. Und Gott sagt auch, dass wir den anderen nicht richten sollen und dass wir nicht verurteilen sollen. Denn das kann nur er, weil er der Gesetzgeber ist und den vollkommenen Durchblick hat. Im Psalm 139 schreibt David, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, du weißt es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, du ermissest es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, o Herr, nicht wüsstest. Wenn du den anderen richtest, hast du gerade seine Lebenssituation vor Augen. Wenn du ihn besser kennst, hast du mehr Einblick. Aber Gott hat einen ganzen Einblick. Er kennt nicht nur sein ganzes Leben, sondern er kennt auch seine Beweggründe. Er kann ins tiefste Herz des Menschen blicken und er weiß, wo er steht, er weiß, wie es ihm geht, er weiß, welche Gedanken der Mensch hat. Und deswegen sagt er auch, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Also Gott kann selbst einen Menschen, wo man denkt, nein, der wird als Christ, das geht gar nicht mehr gut, auch den kann Gott aufrechthalten, weil er ihn führt und weil er ihn eben aufrecht hält. Und das können wir aus der Ferne nicht beurteilen. Deswegen sollen wir nur Täter des Gesetzes sein, also durch die Liebe, durch das Gute zu tun, das uns Jesus aufgetragen hat, aber nicht Richter des Gesetzes. Das bleibt nur einem überlassen und das ist Jesus Christus, dem das Gericht von seinem Vater übergeben wurde. Gott hat seinem Sohn alles Gericht übergeben. Er wird die Menschen am Ende der Tage richten dürfen. Er ist der Einzige, dem das gegeben ist und der den Durchblick hat. Zum Abschluss der Predigt wollte ich noch aus Epheser Kapitel 4 vorlesen, in dem Paulus schreibt, ich ermahne euch, liebe Brüder, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und ertragt einer den anderen in Liebe und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten, durch das Band des Friedens. Also, Gott schafft eine Einheit, die wir Menschen nie hervorbringen können. Das ist von Gott geschaffen, eine Einheit in der Gemeinde. Und wir haben dann den Auftrag, an dieser Einheit festzuhalten. Festzuhalten an dem, was Gott geschaffen hat. Und den anderen ertragen in Liebe. Heißt auch, ihr sollt nicht, braucht nicht alle beste Freunde werden. Ihr braucht nicht mit jedem klicken. Nein, sondern auch der andere, der mit dem du nicht zurechtkommst, und in der Gemeinde ist es nun mal so, ähnlich wie in einer Familie, Großfamilie mit mehreren Kindern, wo unterschiedlichste Charaktere sind, klickt man nicht, aber man kann den in Liebe ertragen. Und den Auftrag haben wir von Gott erhalten.